Joe Farim hat an jenem 4. Oktober 2021 vor dem Hotel mit seinem Smartphone eben dieses Video aufgenommen und hat es dann bei Instagram veröffentlicht.
Farim hat ja praktisch die Strategie so ein bisschen gewechselt.
Es war ja zum Beispiel so, dass, dass Befangenheitsanträge gegen das Gericht gestellt wurden, gegen den vorsitzenden Richter.
Seine Geschichte ist, ich habe mich wieder aufgerappelt und ich werde weiter kämpfen.
Gäbe es dieses Video nicht, das er aufgenommen hat, gäbe es diese Story nicht.
Dass die Leute Karten hatten und die Leute wohl ihre Karten teilweise zurückgegeben haben, wohl auch wegen dieses Vorfalls.
Der Fall Gil Ofarim beschäftigt sehr viele Menschen und das nicht nur hier in Leipzig oder prinzipiell in Deutschland, sondern er hat sogar im Ausland Schlagzeilen gemacht. Und eigentlich sollte nun die Verhandlung gegen den Sänger losgehen. Allerdings wurde es auf unbestimmte Zeit verschoben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge LVZ Unsere Story, der Podcast, der hinter die Recherche blickt. Mein Name ist Nicole Gjiva und in dieser Folge sprechen wir darüber, warum denn dieser Prozess verschoben wurde. Und was denn die Strategie der Anwälte ist und wie es denn auf einem Konzert von Gil Ofarim war. Vor mir sitzt LVZ-Reporterin Anthony Rietschel und LVZ-Reporter Frank Döring. Beide haben viel zum Fall Gil Ofarim recherchiert. Und Frank, kannst du uns vielleicht eine Zusammenfassung der Geschehnisse von vor einem Jahr geben?
Also ich versuche es mal knapp zu machen, auch wenn natürlich seit dem 4. Oktober, als dieses Video in die Welt ging, einiges passiert ist. Also Joe Farim hat an jenem 4. Oktober 2021 vor dem Hotel mit seinem Smartphone eben dieses Video aufgenommen und hat es dann bei Instagram veröffentlicht. Und daran äußert er den Vorwurf, dass ein Mitarbeiter des Hotels, das war das Hotel The West Inn in Leipzig, ihn angeblich antisemitisch beleidigt haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht ja inzwischen davon aus, dass diese Aussage wahrheitswidrig war. Angeblich soll der Hotelangestellte ja Gil Ofarim aufgefordert haben, seinen Davidstern wegzupacken, damit er einchecken könne. So, der Hotelmitarbeiter hat als erstes Anzeige erstattet gegen den Musiker. Später hat Ofarim den Hotelmitarbeiter angezeigt wegen verschiedener Straftaten. Und unterm Strich sind dann zwei Dinge passiert. Zum einen hat das Hotel eigene Ermittlungen anstellen lassen durch eine Anwaltskanzlei. Und später auch die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungsergebnisse vorgelegt. Also die Staatsanwaltschaft hat dann unter anderem sogar den Ablauf der Ereignisse in der Hotellobby nochmal rekonstruiert, also nachstellen lassen und ein digitalforensisches Gutachten in Auftrag gegeben, um eben auch diese Bilder der Überwachungskamera auszuwerten. Und im Ergebnis all dessen ist dann entschieden worden, dass das Verfahren gegen den Hotelmitarbeiter wegen des Vorwurfs der Beleidigung, der versuchten Nötigung, der Volksverhetzung und der falschen Verdächtigung eingestellt werden und stattdessen Anklage gegen Gil Ofarim wegen falscher Verdächtigung in zwei Fällen und im einen Fall mit Verleumdung erhoben wird. Das ist also das, was passiert ist und worüber nun eigentlich ab 24. Oktober verhandelt werden sollte.
Genau, du sprichst es jetzt gerade auch an, sollte. Wie ist denn der Stand jetzt? Also am 24. Oktober sollte eigentlich jetzt ein Prozess beginnen gegen Gil Ofarim, aber das findet jetzt nicht statt. Es wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Was ist da passiert?
Da ist einiges passiert, auch im Vorfeld des Gerichtstermins. Also man kann ja jetzt erst einmal das von hinten ein bisschen aufzäumen. Also es gab eine Verfügung vom 17. Oktober und da hat die für das Verfahren zuständige sechste Strafkammer sämtliche Termine zur Hauptverhandlung aufgehoben, also den 24. Oktober, an dem der Prozess starten sollte und alle weiteren Termine, die schon anberaumt waren. Man hat es jetzt ganz allgemein erstmal damit begründet, dass man sozusagen auch die Fürsorgepflicht für den Angeklagten wahren wollte. Es ging zum Beispiel auch, eine Frage war zum Beispiel, dass man gesagt hat, die Verteidiger, die Gil Ofarim seit August hinzubekommen hat, dass deren Strategie und auch deren Aussagen in der Vergangenheit eben dazu beigetragen haben, dass bestimmte Fragen jetzt ganz allgemein gesagt erstmal offen sind und noch zu klären sind. Ja, also das Gericht wollte auch dem Eindruck entgegentreten, dass der Angeklagte durch seinen tatsächlichen oder vermeintlichen prominenten Status, wie es heißt, schlechter behandelt würde als der durchschnittliche Angeklagte. Das war halt so ein bisschen etwas, was da die ganze Zeit als Vorwurf mitschwang. Und man wollte sich eben Zeit geben, um gewisse Entscheidungen für die noch sozusagen ungeklärten Dinge, die von der Verteidigung vorgebracht wurden, diese Zeit zu haben. Ja, es war ja zum Beispiel so, dass Befangenheitsanträge gegen das Gericht gestellt wurden, gegen den vorsitzenden Richter. Dann hat die Staatsanwaltschaft ja auch noch eine weitere Anklage erhoben, Die ist sozusagen jetzt noch nicht Gegenstand des aktuellen Prozesses oder wäre noch nicht Gegenstand des aktuellen Prozesses gewesen. Die ist erst am 19. August erhoben worden. Da geht es um angeblich falsche Versicherungen in Altstadt, weil Ofarim in presserechtlichen Auseinandersetzungen angeblich auch nicht die Wahrheit gesagt haben soll. Das soll sozusagen vom Gericht auch noch entschieden werden, ob das zu den jetzt anhängigen Verfahren mit hinzuverbunden wird und mit verhandelt wird. Und man wollte sich sozusagen diese Zeit geben. Also mein Eindruck ist auch, das Gericht ist da in der Hinsicht erstmal ein bisschen auf die Bremse getreten, wollte ein bisschen Luft rausnehmen und vielleicht dann eben mit etwas entspannterer Grundhaltung dann diesen Prozess dann nochmal neu beginnen.
Ich glaube, an der Stelle muss man das, was du auch gerade angesprochen hast, Frank, die Strategie der Anwälte nochmal reden. Also Ofarim hat ja praktisch die Strategie so ein bisschen gewechselt. Er hat ja am Anfang einen Anwalt gehabt, der ihm offenbar auch geraten hat, erstmal ein bisschen ruhig zu halten. Also Ofarim hat ja noch Medieninterviews gegeben, wo er auch darüber gesprochen hat, in der Bild-Zeitung zum Beispiel, als er auf die Kette angesprochen wurde, die er ja angeblich getragen hat und sichtbar getragen hat und die sich dann ja am Ende alles gedreht hat. Dass es darum ja gar nicht gegangen sei und daraufhin gab es ja mehrere Spekulationen. Und dann wurde es recht ruhig um Ofarim und auch der Anwalt selber hat nicht wirklich geredet. Und dann kamen ja diese neuen Anwälte hinzu und die dann ja plötzlich sehr in die Offensive gegangen sind. Also die dann eben davon gesprochen haben, dass hier ein Schauprozess droht. Also sehr und auch mit den Medien sehr stark kommuniziert haben und sehr viel offener und eben auch gleich davon gesprochen haben, dass hier eine Vorverurteilung eigentlich stattfindet. Und da gab es einen harten Strategiewechsel und deswegen, glaube ich, hat das Landgericht das dann auch sehr stark thematisiert, weil diese Anwälte natürlich das Landgericht auch sehr unter Druck gesetzt haben mit dieser aggressiven Art und Weise, wie sie vorgegangen sind.
Ja, das Interessante ist, was du ja auch angesprochen hast. Also man hat ja eben vor diesem öffentlichkeitswirksamen Schauprozess gewarnt und gleichzeitig eigentlich versucht, die maximale Öffentlichkeit herzustellen. Also es ist ja nun auch nicht so, dass man jetzt versucht hat, das in Ruhe mit dem Gericht, mit der Strafkammer zu klären, sondern es gab im Grunde zu jedem Verfahrensstand oder gibt es zu jedem Verfahrensstand Pressemitteilungen und auch, die auch zum Teil in einer sehr, sag ich mal, angriffslustigen Art und Weise formuliert sind. Das ist so diese neue Herangehensweise, die du auch schon angesprochen hast, die für den Beobachter teilweise etwas verwunderlich dann auch ist.
Warum machen die das? Wissen wir da irgendwas drüber?
Also mein Eindruck ist zum einen, das hat man ja auch so mehr oder weniger offen kommuniziert, dass man zunächst erstmal möchte, dass der Prozess erstmal nicht stattfindet. Also wenn auch nur vorübergehend, man will also temporär ein bisschen Zeit gewinnen, dann ist es natürlich auch das gute Recht einer Verteidigung zu sagen, wir lehnen jetzt einen vorsitzenden Richter oder wir lehnen jetzt die gesamte Strafkammer als befangen ab. Wenn man dafür Anhaltspunkte hat, dass dann sozusagen das Verfahren gegen den Mandanten nicht vorurteilsfrei geführt wird, das hat man in diesem Falle getan. Der Hintergrund war wohl, dass sich der vorsitzende Richter ja wohl an einer Stelle mal bei einem Vorgespräch so geäußert hat, dass er sich, also ich habe es jetzt nicht im Originalzitat mehr im Kopf, aber dass er sich so geäußert hat, dass er sich nicht vorstellen kann, dass in einem solchen Hotel Antisemitismus stattfindet. Und da war dann für die Verteidigung klar, wenn diese Äußerung so gefallen sein sollte, dass damit auch keine vorurteilsfreie Verhandlung mehr möglich ist aus ihrer Sicht. Ja.
Ich glaube, dass es auch eine Strategie ist, die hineinwirkt möglicherweise in eine Unterstützerszene von Ofarim, weil ich glaube, als normaler Mensch, der sich jetzt nicht so wie Frank die ganze Zeit damit auseinandersetzt und auch juristisches Grundverständnis hat, steigt einfach keiner mehr durch. Also ich muss selber zugeben, dass ich mittlerweile den Überblick ein bisschen verloren habe und einfach auch mit diesen öffentlichen Äußerungen seitens der Anwälte, Schauprozess, Vorverurteilung, weil er prominent ist und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die durchaus bei Leuten verfangen, die ihn unterstützen immer noch, die immer noch an seiner Seite stehen und die genau das dann eben auch so sehen, weil sie selber einfach diese Komplexität ja nicht mehr nachverfolgen können und möglicherweise ja auch bei Leuten Zweifel zu sehen, die vielleicht auch sagen, naja, vielleicht hat er ja recht gehabt damals, vielleicht war es so, man weiß einfach nicht mehr so richtig, was eigentlich passiert ist. Also es stiftet halt totale Verwirrung. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das eine Strategie sein kann.
Vielleicht auch, um das Image zu wahren von Gil Ofarim?
Naja, und um das Narrativ zurückzugewinnen. Ne? Also er hat ja das Narrativ hat er ja verloren. Also er hatte ja eine klare Geschichte zu erzählen, wo es eben um Antisemitismus ging, wo viele auch ihm gefolgt sind, wo es eine klare Zustimmung gab, also wo sich auch eine Justizministerin in Sachsen oder auch andere Politiker ja klar positioniert haben und auch Medienvertreter, muss man mal so sagen, auch das gleich als Tatsache angenommen haben. Und dieses Narrativ hat nicht gehalten, zumindest nicht nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bisher. Und er steht natürlich jetzt als Lügner da. Und da ist natürlich die Hoffnung, dass man in irgendeiner Art und Weise zumindest in einem bestimmten Teil der Bevölkerung oder bei bestimmten Menschen dieses Narrativ natürlich wieder zurückbekommt. Also zu sagen, ja, jetzt werde ich halt hier vorverurteilt, jetzt droht mir hier der Schauprozess, weil ich halt eine öffentliche Figur bin, ist natürlich auch der Versuch zu sagen, das ist die Geschichte, die ich erzählen möchte.
Alle Berichte zum Fall Gil Oferim findet ihr normalerweise auf lvz.de hinter der Bezahlschranke. Aber als treue Podcast-Hörerinnen und Hörer könnt ihr jetzt alles zu dem Fall und natürlich auch andere spannende Themen kostenlos für 2 Monate lesen. Ihr müsst nur den Link abo.lvz.de/story eingeben und euch anmelden und dann kann es schon losgehen. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Was hat denn jetzt dazu geführt konkret, dass der Prozess geplatzt ist erstmal?
Also mein Eindruck ist, dass es jetzt schon eine gewisse Eskalation in der ganzen Sache gegeben hat. Ich hatte es ja schon erwähnt, es gab zum einen jetzt diese Befangenheitsanträge gegen den Vorsitzenden Richter. Und die hat das Landgericht zunächst mal als unbegründet zurückgewiesen. Natürlich ohne, dass der betroffene Richter, um den es da geht, an dieser Entscheidung mitgewirkt hat. Dann hat diese Kammer eben, nachdem sie diese Anträge zurückgewiesen hat, die Anklage zugelassen der Staatsanwaltschaft gegen Oferim und das Hauptverfahren eröffnet. Das ist also die Voraussetzung, dass dann so ein Prozess stattfinden kann. So. Und daran hat nun dieser Richter mitgewirkt, obwohl dessen Ablehnungsgesuch noch nicht rechtskräftig entschieden worden war. Das ist aber, und dagegen hat sich dann nun wiederum die Verteidigung gewandt. Die sagen, es sei damit ganz bewusst die rechtliche Möglichkeit abgeschnitten worden, dass eine mögliche Befangenheit durch die nächsthöhere Instanz überprüft werden kann. Das ging dann also vom Landgericht zum Oberlandesgericht. Und das Oberlandesgericht, der erste Strafsenat in Dresden, hat dann diese Beschwerde gegen die abgelehnten Befangenheitsanträge ebenfalls als unzulässig verworfen. Das ist, wie gesagt, jetzt alles sehr, sehr trockene Juristerei, aber das ist an der Stelle eigentlich relativ wichtig, weil das genauso der Konfliktpunkt ist, um den es letztlich geht. Denn die Verteidigung sagt, mit dieser Entscheidung oder mit diesem Beschluss hat das Oberlandesgericht auch festgestellt, dass die Anklage rechtswidrig gewesen sei, die Anklage gegen Oferim. Auf unsere Nachfrage hat das Oberlandesgericht aber gesagt, dass diese Interpretation falsch ist. Es liege, so sagt das Oberlandesgericht, formell wirksame Anklagezulassung vor. Und das ist jetzt der Streitpunkt. Also die Verteidigung ist nach wie vor der Meinung, dass das Oberlandesgericht hat gesagt, Anklage ist unzulässig. Und das OLG selbst sagt aber, diese Interpretation ist falsch. An der Stelle sind wir jetzt im Moment. Die Verteidigung geht jetzt davon aus, dass also ein Urteil dann in einem Revisionsverfahren automatisch aufgehoben werden müsste, eben aufgrund dieser ihrer Ansicht nach rechtlichen Konstellation. Hier sagt das OLG aber, das sei eben nicht so. Inzwischen sollen die Verteidiger Oferims jetzt diese ganze Sache zur Eilentscheidung im Bundesverfassungsgericht vorgelegt haben. Ziel ist es, erstmal diese Hauptverhandlung zu verbieten. Das war also so der Punkt. Das Landgericht ist dem jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen zuvorgekommen, aber hat wahrscheinlich jetzt gesehen, dass sich sozusagen diese Sache dahingehend entwickelt, dass man vielleicht jetzt auch nicht an einen, sagen wir, normalen Prozessbeginn jetzt denken kann, und hat vielleicht dann gesagt, um all diese Punkte zu klären, vielleicht auch nochmal in Gesprächen, das alles in Ruhe zu besprechen, hat man jetzt gesagt, wir setzen die Termine ab und verhandeln dann frühestens einem halben Jahr nochmal neu.
Warum sollte das eigentlich oder soll es vor dem Landgericht und nicht dem Amtsgericht verhandelt werden? Und kannst du auch kurz erklären, was der Unterschied zwischen beidem ist?
Na, der Unterschied ist im Grunde, dass am Amtsgericht bzw. das Landgericht ist in erster Instanz für Verfahren mit einer zu erwartenden Strafe von mehr als 4 Jahren Haft verantwortlich. Also das heißt, das müssen schon relativ schwere Straftaten sein. Alles, was eben sozusagen dieses Strafmaß nicht erfüllt, findet erstmal im Amtsgericht statt. Also die, sagen wir mal, leichteren Delikte.
Schwere Delikte sind sowas wie?
Also, sagen wir mal, Mord, Totschlag, ja, schwerer Raub, diese Dinge. Also wo es tatsächlich über 4 Jahre Haft von vornherein erstmal gibt oder eben noch mehr. Das darf im Amtsgericht nicht entschieden werden. Also Verbrechenstatbestände im weitesten Sinne. Es gibt aber eben eine Ausnahme und die hat jetzt sozusagen die Staatsanwaltschaft hier in Stellung gebracht. Also man kann wohl unter bestimmten Voraussetzungen, das sieht dieses, es gibt ein Gerichtsverfassungsgesetz, nennt sich das, Und das sieht unter anderem vor, dass man also bei, wenn der Fall eine besondere Bedeutung hat, wie es da heißt, kann das auch, obwohl die Straferwartung eben nicht 4 Jahre Haft und mehr betrifft, kann dieser Fall eben auch vom Landgericht in erster Instanz verhandelt werden. Die Staatsanwaltschaft hat also deswegen den Fall Ofarim auch gleich zum Landgericht angeklagt. Die Begründung war, dass dieser Fall durch die große überregionale öffentliche Wahrnehmung dieses Videos, das vielleicht, sage ich mal, weniger wahrgenommen worden wäre, wenn es sich nicht um einen Prominenten gehandelt hätte. Und die daran im Anschluss entstandene öffentliche Diskussion und immer noch dieses große Interesse der Öffentlichkeit an dem Fall, dass es eben dass man diese besondere Bedeutung dieses Falles eben annimmt. Das Landgericht hat sich dieser Rechtsauffassung angeschlossen und gesagt, wir erklären uns dafür für zuständig, sodass es eben jetzt ein Fall fürs Landgericht wird. Das ist die Verteidigung wiederum, sieht sich jetzt da in ihren Rechten beschnitten. Die sagen eben, dass ihnen damit eine Instanz abgeschnitten wird. Der Hintergrund ist, wenn man jetzt am Amtsgericht gegen ein Urteil vorgeht, dann kann man Berufung einlegen und dann wird es im Landgericht in zweiter Instanz behandelt. Wenn man jetzt aber am Landgericht erstinstanzlich ein Urteil bekommt, dann kann man nur mit einer Revision reagieren, die dann eben beim Oberlandesgericht behandelt wird. Und da ist dann aber, das sind dann aber eben andere juristische Gegebenheiten. Also es wird ihnen dann sozusagen zum Einlegen von Rechtsmitteln komplett eine Instanz abgeschnitten. Also man kann schon verstehen, dass die Verteidigung das jetzt nicht so toll fand, diese Entscheidung.
Ist so eine Verschiebung denn außergewöhnlich?
Eigentlich auch nicht. Also ganz einfacher Fall, wenn jetzt ein Verfahrensbeteiligter kurzfristig krank wird, kann das Verfahren nicht stattfinden, der Prozess nicht starten. Ja, das betrifft jetzt nicht nur Verteidiger oder Richter. Das kann auch schon sein, dass ein Schöffe, wenn der kurzfristig erkrankt ist, dann findet das Verfahren eben auch nicht statt. Ja, zunächst mal jedenfalls nicht. Also das ist erstmal keine ungewöhnliche Sache. Und ich denke auch in dem Falle, wenn es keine Erkrankung stattgefunden hat, wir haben jetzt alle damit gerechnet, am 24. Oktober geht es los, weil ja seit Monaten über diesen Fall diskutiert wurde und man nun auch irgendwo eine gewisse Erwartungshaltung hatte und sich auch ein bisschen auf diesen Termin zugespitzt hat. Aber ich kann schon, wenn man darüber nachdenkt, kann man schon auch Gründe finden, weshalb das Landgericht jetzt irgendwann gesagt hat, nee, an der Stelle ist aus unserer Sicht auch mit einer regulären Verhandlungsführung vielleicht jetzt gar nicht unbedingt zu rechnen. Wir müssen da jetzt einfach noch ein paar offene Punkte klären. Und insofern war das vielleicht so eine gewisse Vernunftentscheidung. Mhm. Ob sich diese grundsätzliche Ausgangssituation dann in ein paar Monaten geändert haben wird, sei jetzt mal dahingestellt.
Hat sich das Landgericht da unter Druck setzen lassen vielleicht auch?
Also ich denke mal, wenn man jetzt die öffentliche Interpretation nimmt, dann würde ich sagen, die Verteidigung empfindet es jetzt natürlich erstmal als Genugtuung, dass der Prozess abgesetzt wurde, sieht sich in ihrer Rechtserfassung bestätigt, in ihrer Argumentation bestätigt, völlig klar und in gewisser Weise nachvollziehbar. Mag sein, dass es auch in der Öffentlichkeit so aussieht, dass sich da das Landgericht hat unter Druck setzen lassen und diesem Druck dann vielleicht auch nicht standhalten konnte. Das kann man so sehen. Die Verteidigung sagt ja, dass der Hintergrund für die Absetzung aller Verhandlungstermine der deutliche Hinweis des Oberlandesgerichtes Dresden eben gewesen sei, dass die Zulassung der Anklage rechtswidrig gewesen wäre. Ja, das hatte ich ja schon erläutert, dass dieser Interpretation, dass das Oberlandesgericht auf unsere Anfrage hin ja ausdrücklich entgegengetreten ist. Also das, was die Verteidigung an der Stelle sagt, ist laut OLG nicht richtig. Ja, insofern kann man natürlich auch sagen, nee, das Landgericht hat sich da nicht unter Druck setzen lassen, sondern eben, wie ich schon gesagt habe, vielleicht eine Vernunftentscheidung getroffen, die vielleicht diesem ganzen Verfahren auch angemessen ist, dass man eben da so ein bisschen an einer gewissen Stelle die Schärfe rausnimmt und auch diesen Konflikt, der sich ja im Grunde schon vor dem ersten Verhandlungstag da in sehr gewaltige Höhen emporgeschraubt hat, dass man den vielleicht ein kleines bisschen versucht zu entschärfen, bevor man jetzt dann sich im Gericht gegenüber sitzt. Könnte man auch so sehen.
Ist es denkbar, dass es eine außergerichtliche Einigung gibt?
Ich würde sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es zu einer außergerichtlichen Einigung kommt. Also die Grundlage für diese Spekulation, dass man sich außergerichtlich einigt, war ja, dass die Strafkammer bei ihrer Verfügung, also die Verhandlungstermine aufgerufen wurden, auch angeregt hatte, dass man einen Täter-Opfer-Ausgleich herbeiführen sollte. Das muss man vielleicht mal erklären. Täter-Opfer-Ausgleich ganz verkürzt und verknappt gesagt, ist eigentlich nichts anderes, als dass der Täter natürlich seine Schuld erstmal einräumt, sich entschuldigt und dann quasi in Form von, also zivilrechtliche Ansprüche erfüllt, also in Form von Schmerzensgeld, Schadenersatz, was auch immer. Voraussetzung ist natürlich dann, dass der Täter, der Angeklagte in dem Falle, sich erstmal schuldig bekennt und sagt, okay, hab das so gemacht, wie es in der Anklage formuliert ist und entschuldige mich dafür. Ja, das war also sozusagen, das ist ein Täter-Opfer-Ausgleich. Die Kammer hatte eben gesagt, weil eben von der Nebenklage ein Adhäsionsantrag mitgestellt wurde. Das heißt also, man will im Strafverfahren zivilrechtliche Ansprüche gleich mit geltend machen, um sich also sozusagen ein Extraverfahren zu ersparen. Das ist eigentlich ein nicht unüblicher Weg, das zu tun. Und da hat die Kammer eben angeregt, könnten einen Täter-Opfer-Ausgleich machen. Das Problem ist aber wahrscheinlich, dass eben Ofarim sich nicht schuldig bekennen wird. Ja, also die Verteidigung hat das ja auch schon an einer Stelle mal klargestellt, dass das für sie, dass diese Lösung für sie nicht in Frage kommt. Man wolle also einen absoluten Freispruch haben und damit wird es auch nicht zu einem Täter-Opfer-Ausgleich kommen. Wenn es doch zu einem solchen kommen würde, dann gäbe es tatsächlich die rechtliche Möglichkeit auch, dass man sich außergerichtlich einigt. In dem Falle denke ich aber, wird es auch die Staatsanwaltschaft kein Interesse haben, das Verfahren zum Beispiel einzustellen, sondern man will schon das in der öffentlichen Hauptverhandlung geklärt haben. Ist so ein bisschen mein Eindruck. Insofern denke ich, wird es nicht darauf hinauslaufen. Aber das ist, wie gesagt, nur Spekulation.
Gil Ofarim tourt ja immer noch weiter rum und Anthony, du warst jetzt auf einem Konzert von ihm. Was war dein Eindruck? Wie hast du das Konzert wahrgenommen?
Es war ja so ein bisschen irritierend, dass irgendwie dieser Prozessbeginn stattfand und Gil Ofarim dann aber rund um diesen Termin lauter Tour-Termine festgelegt hat und man sich gefragt hat, okay, wie soll das dann ablaufen, wenn er in ganz Deutschland unterwegs ist und dann aber irgendwie auch in Leipzig sein muss? Er hat eine Tour, die nennt sich Alles auf Hoffnung. Das klingt so ein bisschen auch, also hat so ein bisschen Klang, ne, dass man irgendwie, dass er da jemand auf einen Neuanfang irgendwie hofft oder dass sich irgendwie Dinge ändern und dass irgendwie jemand Opfer eines Art Schicksalsschlag geworden ist, aus dem er sich jetzt wieder herauskämpft. Und ich war in Torgau gewesen bei einem Konzert von ihm am dortigen Kulturhaus. Und als ich so reingekommen bin, war ich schon so ein bisschen überrascht gewesen, weil der Saal war nicht mal zu einem Drittel gefüllt. Also es ist wohl so, dass diese Tour, die eigentlich zu Corona-Zeiten schon stattfinden sollte, die jetzt nachgeholt wird, praktisch, dass die Leute Karten hatten und die Leute wohl ihre Karten teilweise zurückgegeben haben, wohl auch wegen dieses Vorfalls. Er hat aber immer noch eine große Fangemeinde, die sehr stark zu ihm steht und die da auch schon vorher da war bei diesem Konzert. Und beim Soundcheck schon da war, die ihn schon kennen, seit er, ja, keine Ahnung, vor 25 Jahren als Teenie-Star gefeiert wurde und immer noch ihm im Anhängen teilweise aus Hamburg angereist nach Torgau. Und die da schon vorher hart gefeiert haben. Und wenn man die dann so angesprochen hat, dann waren die eben so, ja, der Gil, der war früher ein toller Sänger oder ist immer noch ein toller Sänger. Dann hat er die Scheiße gebaut und jetzt ist er wieder da und das ist toll. Und die Scheiße ist halt die Geschichte im Hotel. Andere wollen nicht wirklich darüber reden, die wollen über den Künstler reden und über seine tolle Stimme. Und er ist dann eben auch aufgetreten mit seiner Band in Torgau. Und ich sag mal so, was ich ihm zugute halte, auf jeden Fall als Künstler, ist jetzt nicht mein Ding, ist, dass er auf dieser Bühne stand und da performt hat, als wäre dieser Saal rappelvoll. Also hat eine krasse Performance hingelegt. Er hat eine wirklich tolle Stimme, das muss man ihm einfach zugestehen. Die Songtexte sind jetzt nicht so mein Ding. Da geht's halt sehr viel um dieses Narrativ, ja, vernarbte Seele und ich stehe wieder auf und ich kämpfe mich durch, ich marschiere, so Deutschrock und genau. Und er kennt auch die Leute, die da vor ihm stehen. Also er hat wirklich ein gutes Gefühl, gibt den Leuten ein gutes Gefühl, gibt denen eine gute Party und sagt eben so, ey Micha, du warst doch schon in Jena dabei, ich feiere dich total hart oder ich widme dir diesen Song. Und was natürlich dann wieder auffällt, auch bei den Konzerten ist, da schließt sich der Kreis vielleicht so ein bisschen, ist, dass er jedes Konzert auch eine Instagram-Story macht. Also es gibt immer den Moment, wo er von der Bühne kommt und eben die Leute hinter sich versammelt und dann eben Instagram anschaltet, sein Handy anschaltet und live von vor Ort filmt. Und da versammelt sich dann wieder die größere Fangemeinde natürlich, also größer als die in dem Saal in dem Moment und guckt ihm dabei zu beim beim Performen.
Gab es da irgendwie ein Gefühl davon, dass da ein Gerichtsprozess eigentlich vor der Tür steht?
Also es gibt dann immer so Andeutungen von ihm. Es ist immer im Saal mit dabei oder es spielt auch irgendwie eine Rolle. So, ne? Aber also das, dieses Thema, er redet jetzt nicht von dem Gerichtsprozess. Also ich war ja als Medienvertreterin vor Ort und es war dann schon so, dass ich zum Beispiel auch Thema wurde, also als Leipziger Volkszeitung. Und er dann auch so Sätze sagte wie, ja, ich weiß ja, warum du hier bist. Du willst sicher irgendwie, dass du denkst jetzt, ich sag jetzt irgendwie was dazu, zu dem, was jetzt da irgendwie bevorsteht. So, das werde ich nicht tun. Also so, auf so einer Ebene läuft das dann. Oder dass er dann halt den Fans natürlich erklärt, so, nur weil jemand am lautesten ist, heißt es nicht, dass er recht hat. Und ich will Danke sagen, dass ihr so zu mir steht, also eher so dieses Thema so, ne, danke, dass ihr bei mir seid, dass ihr mich weiter unterstützt und glaubt halt nicht so dem, was da draußen passiert, also eben auch so dieses Ding, naja, mal gucken, was sie wieder über mich schreiben und so, ne, also auch so dieses, die Schuld so ein bisschen auch auf die Medien abzuschieben natürlich über das, was jetzt ihm passiert ist und das ist natürlich auch, was die Fans auch thematisieren, dass er da jetzt eben, dass es da so eine Art, in Anführungszeichen, Hetze auch gegen ihn gibt, angeblich in den Medien, weil man eben über diesen Prozess berichtet, beziehungsweise über das, was eben passiert ist. Und das verfängt dann eben bei den Leuten auch sehr stark. Also es schwingt immer so mit, dass da was passiert ist, aber seine Geschichte ist, ich habe mich wieder aufgerappelt und ich werde weiter kämpfen und vor allem eben dieses Kämpfen. So, ne? Und das sieht man ja eben auch bei dem Prozess selber, also mit seinen Anwälten, die eben dann sehr kämpferisch auftreten und sehr nach vorne verteidigen eben jetzt. Und das hat er für sich eben offensichtlich auch übernommen jetzt. Er ist nicht mehr still, sondern er ist jetzt eben laut.
Dieser Vorwurf der Hetze steht ja häufiger im Raum, auch zu anderen Themen. Wie geht ihr denn damit um oder was sagt ihr denn dazu, wenn jemand euch vorwirft, dass das Hetze ist, über Gil Oferim so viel zu schreiben?
Also man muss immer gucken, wer solche Dinge sagt. Und das sind dann natürlich vor allem Unterstützer von ihm. Und man muss halt dann immer erklären, wie funktioniert halt Journalismus, ne? Also was machen wir eigentlich? Was wir machen ist halt, wir haben uns dieses Video damals angeguckt, darüber berichtet, was er gesagt hat. Wir haben die Vorwürfe auch alle ernst genommen. Man ist dem ja auch irgendwie nachgegangen und hat versucht, da irgendwie was rauszufinden und zu recherchieren. Und genau das läuft ja genauso jetzt. Also man recherchiert halt so, ne? Wir haben die Videos uns auch angeguckt im Hotel, die es da irgendwie gab und versucht irgendwie, ja, auch zu erkennen, gab es jetzt diese Kette oder nicht, was natürlich auch irgendwie so ein bisschen eine absurde Spurensuche irgendwie ist. Und versucht es einfach zu dokumentieren. Also und auch genauso läuft es halt mit diesem Prozess. Also ich versuche halt immer zu sagen, so und so läuft halt unsere Arbeit. Also ich wurde eben auch von Fans gefragt, ob ich jetzt subjektiv berichten würde und meine Meinung einfach da einbringen. Also meine Meinung spielt da jetzt keine Rolle. Ich kann halt nur das berichten, was die Fakten sind. Und zu den Fakten gehören einerseits Ermittlungsergebnisse, aber natürlich auch das, was seine Anwälte sagen. Und seine Anwälte zum Beispiel kommen ja sehr stark auch vor in der Medienberichterstattung. Also seine Position oder die der Anwälte ist ja vertreten. So ist es jetzt ja nicht.
Ja, also man darf vielleicht in dieser ganzen Diskussion nicht vergessen, dass der Ausgangspunkt all dessen das Video war, was Oferim aufgenommen hat in Leipzig. Und das ist ja ganz erhebliche Vorwürfe gegen einen Hotelangestellten und auch gegen das Hotel an sich enthält. Gäbe es dieses Video nicht, das er aufgenommen hat, gäbe es diese Story nicht. Das war ja der Ausgangspunkt. Denn wir haben ja am Anfang die Vorwürfe auch sehr ernst genommen. Wir haben über die Demonstrationen vor dem Hotel berichtet. Wir haben darüber berichtet, wie verbreitet Antisemitismus in der Gesellschaft noch ist. Und wir haben dann aber eben auch darüber berichtet, als die Staatsanwaltschaft und zuvor eben auch das Hotel festgestellt hat, dass diese Vorwürfe, die Oferim da erhoben hat, womöglich wahrheitswidrig sind, haben wir eben auch darüber berichtet. Und ich denke, man sollte dann jetzt nicht davon sprechen, dass es jetzt Hetze ist, nur weil sich das Blatt gewendet hat und die Presse auch über diese Entwicklung des Falles dann weiterhin Berichte schreibt. Das ist aus meiner Sicht nicht zutreffend und das wird dieser ganzen Thematik auch nicht gerecht. Man darf auch eins nicht vergessen, also Oferim war sich sicherlich, das darf man wohl unterstellen, seiner Prominenz auch bewusst. Also ist jetzt vielleicht eine gewagte These, aber wenn jetzt jemand ein Instagram-Video aufnimmt, der, keine Ahnung, 50 Follower hat, dann hätte dieser Fall mit Sicherheit nicht diese Reichweite erzielt, die er jetzt eben erzielt hat. Und ich glaube schon, dass es ihm dann durchaus auch bewusst war, dass er mit dieser Reichweite auch, wenn er einen solchen Vorwurf erhebt, auch eine ganz erhebliche öffentliche Wirkung erzielt. Und wenn sich dann in dieser Hinsicht dann diese ganze Geschichte dann doch etwas dreht, weil vielleicht an diesen Vorwürfen nichts dran ist, dann hat man natürlich auch dann eine sehr viel größere Öffentlichkeit, nicht gegen sich, aber dann vielleicht eine etwas kritischer eingestellte Öffentlichkeit, die jetzt natürlich diese ganze Entwicklung auch weiterhin verfolgt. Und das finde ich, das gehört auch zu dieser Wahrheit des Falles dazu.
Man darf, glaube ich, eben nicht vergessen, welchen Schaden das zum Beispiel angerichtet hat bei einer anderen Person, nämlich dem Hotelmitarbeiter, gegen den sich halt die Vorwürfe gerichtet haben und der eben auch damit leben musste, dass er im Internet, in Social Media heftigst angefeindet wurde, dass sein Name relativ schnell die Runde gemacht hat. Und über die Folgen, die das hatte, wissen wir jetzt eben noch nichts, weil er eben nicht öffentlich gesprochen hat darüber, was sein gutes Recht ist und wahrscheinlich auch zum Selbstschutz sehr viel besser. Aber was dieser Mann durchgemacht hat, das möchte man sich, glaube ich, auch nicht vorstellen.
Frank, wie wird es denn jetzt weitergehen wohl? Wann ist damit zu rechnen, dass der Prozess weitergeht? Kann man dazu irgendwas sagen?
Naja, man kann im Grunde nur sagen, was die Strafkammer ja bereits angekündigt hat, dass es also mindestens jetzt noch ein halbes Jahr dauert, bevor man überhaupt wieder neue Termine ansetzt, weil eben die Kammer mit Haftsachen ausgelastet ist. Das muss man vielleicht auch nochmal erklären. Also Ofarim-Fall mag zwar jetzt in der Öffentlichkeit so der absolut wichtigste und prominenteste Fall zu sein, aber es gibt eben Haftsachen mit namentlich völlig unbekannten Angeklagten, die aber vorrangig zu behandeln sind, weil da Fristen dranhängen. Also man darf ja jemanden nicht unbekannte Zeiten Untersuchungshaft beispielsweise lassen, also müssen diese Haftsachen vorrangig behandelt werden. Warum sitzt er nicht in Untersuchungshaft? Insofern hat das Gericht, wenn ich sagen, alle Zeit der Welt, aber da ist der Termindruck nicht ganz so groß. Also kurz gesagt, frühestens in einem halben Jahr geht's weiter. Die Verteidigung hat ja nun auch schon gesagt, man wolle jetzt prüfen, inwieweit der Gang zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe weiter fortgesetzt wird. Nach diesem Eilantrag sieht offen gesagt für mich nicht im Moment nach einer Entspannung aus. Also deswegen bin ich da auch sehr skeptisch, ob jetzt in einem halben Jahr, falls es dann weitergeht, tatsächlich so die Fronten weniger verhärtet sind als aktuell. Muss man abwarten. Aber ich denke, im nächsten halben Jahr wird da nicht viel passieren.
Danke euch für euren Einblick.
Bitteschön.
Gerne.
Und danke euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann folgt uns doch auf Spotify oder einem anderen Podcast-Anbieter, je nachdem, wo ihr uns hört. Alle Infos zum Fall Gil Ofarim findet ihr auf lvz.de. Ich verlinke sie euch aber auch in den Shownotes, damit ihr nicht lange suchen müsst. Und wenn ihr jetzt einen Themenvorschlag habt, Fragen oder vielleicht auch Anregungen, dann könnt ihr uns auch eine E-Mail an podcast@lvz.de schreiben. Wir freuen uns über jede Nachricht. Ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Woche. Passt auf euch auf und macht es gut.